weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Servus, grüß Gott, habe die Ehre. Das ist weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Wiebel. Und bei mir im Studio ist heute eine etwas andere Besetzung wie ansonsten. Bei weiter, mal weiter. Es ist eine Besetzung, zumindest teilweise. Es ist eine Besetzung, die für eine gewisse Fachkompetenz birgt, was ja bei uns normalerweise nicht so vorhanden ist. Wir reden heute exklusiv über die Frauen des FC Bayern München, über das Frauenteam. Und zu meiner Linken, Alexandra Maul.
Servus, Tom.
Und Stefan, Entschuldigung, das sollte kein Diss sein vorhin. Ich sehe, du hast schon ausgedruckte Seiten wieder vor dir vorbereitet. Und du gehörst auch zum normalen Team. Stefan Buhani.
Genau, ich wollte schon sagen, also warum haben wir sonst keine Fachkompetenz? Ich bin doch fast immer dabei.
Naja, weil wir ein Leb und ein Böhm getauscht haben gegen die Alex. Das ist so. Qualitativ, ist das, glaube ich, schon ein deutlicher Aufschwung.
Ich will jetzt nicht gegen meine zukünftigen Kollegen hier schießen.
die können das schon ab. Ja, wir nehmen auf hier am Donnerstag, den 13. März 2025. Wir haben gerade schon im Vorgespräch ganz kurz drüber gequatscht. Es sind spannende Tage, spannende Wochen für die Frauen des FC Bayern. Am Freitag empfängt man den VfL Wolfsburg zum Spitzenspiel der Liga. Am Dienstag drauf geht's im Champions League Viertelfinale gegen Olympique Lyon. Und am 22. März steht dann das DFB-Pokal-Halbfinale an gegen die TSG Hoffenheim. Also jo, würde ich sagen, da ist einiges geboten. Auch klar, der FC Bayern, die FC Bayern-Damen sind in jedem Wettbewerb noch drin, sind in der Liga aktuell auch auf Platz 1 mit 3 Punkten Vorsprung für Eintracht Frankfurt. Und dann kommt punktgleich, also ebenfalls mit 38 Punkten, der VfL Wolfsburg. Das heißt, dass am Freitag, das wird definitiv ein richtiges Spitzenspiel. Alex, was erhoffst oder erwünschst du dir davon?
Ich hoffe oder wünsche mir natürlich, dass die Bayern-Frauen einfach gewinnen. Aber aufgrund der Situation, die Wolfsburg auch irgendwie gerade hat, die haben sich ja doch durch das Spiel gegen Frankfurt, glaube ich, da wieder ordentlich zurückgemeldet. Immer wenn man sagt, die Wachablösung ist irgendwie erfolgt und man läuft ihnen im deutschen Frauenfußball den Rang ab, dann schlagen oder beißen sie ordentlich zurück. Schlechte Metapher.
Ja, passt schon. Schlechte Metaphern können ihr dazu.
Und bei Bayern, glaube ich, hat sich da durch die Winterpause ein bisschen was verändert. Natürlich, wenn ihr eine Georgia Stanway im Mittelfeld wegbricht, tut ihnen weh. Ich glaube, ich habe es ganz gut bis jetzt kompensieren können, haben auch am Transfermarkt ja nochmal zugeschlagen. Von dem her wird es, denke ich, ein offener Schlagabtausch, das definitiv. Aber sicher ist auch, wer in dem Spiel als Sieger vom Platz geht, beziehungsweise wenn die Bayern den Vorsprung halten können, ist das natürlich die perfekte Ausgangssituation.
Naja, und die letzten Spiele liefen jetzt nicht so schlecht, die letzten 10 Spiele für die FC Bayern Frauen. 9 Siegen, eine Niederlage, die Niederlage war gegen Arsenal.
Ja, da kann man mal verlieren.
Da kann man mal verlieren, das ist schon eine Hausnummer in Europa. Ansonsten sah es jetzt soweit nicht schlecht aus. Aber du hast es gerade gesagt, kadermäßig, ja, bisschen Veränderungen. Georgia Stanway, wie lang fällt die aus?
Die hat einen Bänderriss im Knie, zum Glück ist es nicht das Kreuzband, aber die fehlt ihnen, denke ich, schon so die komplette Rückrunde, so wie ich das jetzt verstanden habe. Also den Großteil der Saison auf jeden Fall noch. Und bei der wird es natürlich dann auch, ich denke mal, dass man da auch abwägen muss, wie es dann ist im Sinne der Europameisterschaft, weil die würde, denke ich, schon gern spielen.
Ich nehme an, die Ariana Caruso wurde als Ersatz für die Stanway ausgeliehen von Juventus Turin. Wie schätzt du die ein? Kennst du die näher? Also ist 25 Jahre.
Ich habe von der jetzt nicht so viel mitbekommen, außer die Spiele, die ich in der Champions League gesehen habe. In der Liga sind sie weder positiv noch negativ aufgefallen, wenn sie gespielt hat, muss ich sagen, das, was ich gesehen habe. Ich glaube, dass sich die Bayern vielleicht im Nachhinein ein bisschen ärgern, dass sie die Samantha Kerr davor an Liverpool ausgeliehen haben, weil die eigentlich immer nicht nur optisch, sondern auch spielerisch so der Ersatz eigentlich für die Georgia Stanway war.
Wieso optisch?
Weil es gibt ganz viele Instagram-Postings bzw. soziale Medien, die sagen, es sind quasi irgendwo ein bisschen so Twins oder, ja, keine Ahnung, dieser Zwillingsvergleich wird immer wieder gezogen. Deswegen war das jetzt so ein bisschen ein Seitenhieb an alle, die sich da irgendwie immer ein bisschen drüber lustig machen. Aber ja, ich würde sagen, dass man handeln musste und ich denke, man musste auch schauen, was man dann überhaupt noch kriegt. Und ich denke, dass die Verstärkung auf jeden Fall passabel ist, um die Liga jetzt da auf jeden Fall zu machen.
Ja, ich meine, sie ist ja immerhin 50-malige Nationalspielerin, hat zig Titel mit Juve gewonnen, also glaube ich, kann sie schon vorweisen lassen.
Ich denke, wenn du jetzt von Juventus kommst, spielst du auch mit guten Spielerinnen zusammen. Die italienische Liga ist natürlich jetzt im internationalen Vergleich jetzt noch nicht so das Nonplusultra, würde ich jetzt sagen.
Gut, und ich meine, Georgia Stanway zu ersetzen, das ist schon auch, das sind schon große Fußstapfen.
Ja.
Da wird es im europäischen Fußball wahrscheinlich wenige Spielerinnen geben, die irgendwie auf diese Position auf dem Niveau spielen und noch dazu diese, was mich bei der immer begeistert, diese Leaderfähigkeiten hat. Also dieses Mitreißende, dieses nach vorne peitschende und dieses auch selbst dann die Verantwortung übernehmen, wenn es mal eng wird und dann packt die mal wieder so einen Hammerschuss aus der Distanz aus. Also
kann man nicht Grätschen jedem beibringen?
Du musst aber das richtige Timing haben. Aber
also kannst schon, aber kriegst halt lauter Karten.
Wer für mich jetzt auch ein bisschen mehr dieser Ersatz ist, ist eigentlich die Sydney Lohmann, die der Alex Strauß jetzt eigentlich auf die Sechs gezogen hat und die jetzt ein bisschen defensiveren Part spielt. Und die wurde jetzt eigentlich auch sowohl vom Trainer als auch von den Medien rundum gelobt. Bei der ist halt immer dieses Problem, dann immer wenn sie gerade mal einen Lauf hat, zwickt es wieder irgendwo. Entweder sind es die Muskeln oder Sprunggelenk und dann wünscht man ihr eigentlich jetzt einfach mal, dass sie mal ins Rollen kommt. Genau, weil sie jetzt auch die Verantwortung einfach gerade übernimmt.
Aber was ich jetzt ein bisschen vermisse bei euch, ja, jetzt klar, Wolfsburg wird eine harte Nummer, weil haben sie ja, die Wolfsburgerinnen haben als einziges Team bisher gewonnen gegen die Bayern. Ansonsten war das eine Top-Saison. Also ich finde, oder ich bin eigentlich überzeugt davon, dass die Bayern-Frauen auf die Rekordsaison schlechthin zusteuern. Wir haben noch nie das Double gewonnen. Können das machen, wenn man sich die Konstellation im DFB-Pokal anschaut, ist der Titel definitiv drin, weil der Seriensieger Wolfsburg raus ist. Champions League, mal gucken, brauchst natürlich viel Glück und die Meisterschaft, naja, also wenn du jetzt Wolfsburg weghaust am Freitag, dann finde ich, dann kannst du richtig, ich meine, die Saison war ja top, also eine Niederlage, zwei Unentschieden, also da kann man nicht meckern.
Aber wie der Alex gesagt hat, bei Wolfsburg, also Wolfsburg war ja auch schon ein paar Mal abgeschrieben und Wachablösung im deutschen Frauenfußball und irgendwie sind sie jetzt doch wieder da. Und auch wenn sie jetzt gegen Wolfsburg verloren haben, aber die Saison, die Frankfurt, also Eintracht Frankfurt bisher spielt, das ist ja schon auch nicht schlecht. Also ich meine, die sind ja beide nur 3 Punkte Abstand auf Platz 2 und 3.
Ja, ja, klar. Schon.
Also 3 Punkte Abstand zu FC Bayern auf 1.
Aber ich glaube trotzdem, ich meine, du hast jetzt Wolfsburg zu Hause, dann hast du natürlich schon noch Frankfurt und Freiburg, die nächstplatzierten dann, oder Mannschaft, das sind oben Drittel Leverkusen. Klar, du musst gegen die schon bestehen, aber trotzdem, so wie es bisher gelaufen ist und wenn du jetzt sagst, dass eventuell die nächsten Wochen vielleicht auch die Rückkehr von der Lena Oberdorf bevorsteht und die Naschen weg ist ja auch auf demselben Gesundungsprogramm wie die Oberdorf, die sind ja, glaube ich, relativ gleichzeitig wieder im Mannschaftstraining. Also dann hast du schon einmal Verstärkungen. Ich meine, die Lena Oberdorf hat noch kein einziges Spiel gemacht jetzt für die Bayern. Also ich sage jetzt mal von den, in der Bundesliga gesehen, wenn du 2 von den 3 Spitzenspielen nicht verlierst, dann fährst eigentlich schon ziemlich sicher in Richtung Meisterschaft und DFB-Pokal, also für mich eine gemade Wiesen. Hoffenheim ist irgendwo im Mittelfeld und die andere Partie, HSV, 2. Liga gegen Bremen, auch irgendwie abgeschlagen. Also
aber wir haben gerade keine Phrasen sauber hier, gell? Deswegen kann ich es ja sagen. Aber du weißt, der Stefan, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Ja, aber jetzt rein von den, also der Zweitligist, also wenn ihr Finale, ein mögliches Finale gegen Zweitligisten verliere, okay, dann ja, habe ich es nicht anders verdient.
Dann müsste sich aber der HSV jetzt erstmal gegen Bremen durchsetzen.
Ich habe die Raute im Herzen, jetzt aufpassen hier, gell?
Ja, aber lass uns noch mal kurz über das. Ich hätte gern ein bisschen Aufregung hier. Das Spitzenspiel FC Bayern Frauen gegen Wolfsburg ist angesetzt für Freitag 16.55 Uhr am Pfiff. Was zur Hölle?
Ich finde es total bescheuert. Also das kann man wirklich, glaube ich, so sagen. Ich bin ja begeisterter Podcast-Hörer und es gibt ja auch gewisse Fußballspielerinnen wie die Lena Oberdorf, die selber im Podcast auch über die Situation im Frauenfußball diskutieren. Und bezüglich des Weltfrauentags ging es dann eben auch darum, dass sich natürlich der klassische Mann wieder beschwert hat, warum die Frauen quasi für bestimmte Aktionen, die sie am Spielfeld liefern oder überhaupt, also es wird ja sowieso nicht mit dem Männerfußball gleichgesetzt und naja, der übliche Floskelspaß. Und sie hat dann auch gesagt, wie will der Frauenfußball irgendwie attraktiver werden? Wie will man mehr Zuschauer generieren? Wie kann man durch das eingenommene Geld dann reinvestieren und den Sport nochmal besser machen, wenn einfach Spitzenspiele immer noch am Freitag um 16.55 Uhr laufen? Weil man einfach viele Leute nicht erreicht. Die vielleicht frei haben, sind wahrscheinlich selber gerade noch am Fußballplatz, wenn sie Interesse haben, genau um die Uhrzeit. Oder gehen anderen Tätigkeiten nach. Und andere sind halt noch im Büro oder am Arbeiten. Also,
wie wird das begründet, die Ansetzung? Warum ist das so? Hast du Ahnung?
Das war relativ spontan. Ich weiß es nicht, von was das abhängt. Vielleicht auf dem Ligaplan der Männer, von dem restlichen Frauen spielen. Aber
die spielen ja auch die Campus. Also
ein Spitzenspiel, das eigentlich zumindest Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag am Audi Campus, sage ich schon, am Bayern Campus stattfinden dürfte. Ja. Das macht der Tom
aber
gern.
Ja. Aber sag mal, wenn, ich finde jetzt Freitag gar nicht mal so unattraktiv. Ja,
aber 16.55
Uhr. 18.30 Uhr, 19 Uhr.
Ich wollte gerade sagen, 18.30 Uhr, 19 Uhr. Aber ich finde zumindest solche frühen Spiele, wie es eben bei den Frauen generell eher sind, finde ich dann schon gut, wenn es eben nicht um 20.45 Uhr, 21 Uhr bei den Männern sind. Wobei ich jetzt gesehen habe, gegen Lyon spielen sie auch, oder täusche ich mich jetzt? Da spielen sie
21 Uhr.
21 Uhr, naja, das ist natürlich genauso kacke, weil du brauchst ja die Kids, die jungen Zuschauer, die ins Stadion gehen, und die verlierst du komplett bei den Champions League Spielen, das ist so. Und also da finde ich, also da würde ich dann lieber 16.55 Uhr wählen als 20.45 Uhr oder 21 Uhr, aber ich bin natürlich bei euch, dass Samstag 15.30 Uhr beziehungsweise Freitag 18.30 Uhr, 19 Uhr die ideale Ausgangslage wäre. Aber es wäre halt mal interessant zu wissen, warum dieser komische Zeitpunkt gewählt worden ist, weil irgendwer müsste sich doch eigentlich was dabei gedacht haben, oder?
Ich weiß nicht, ob es mit der Champions League-Woche drauf zu tun hat und der allzu beliebten Belastungssteuerung der Spielerinnen.
Aber 16.55
oder 18.30 Uhr. 18.30 wäre wurscht. Also das würde dann quasi nur den Tag betreffen. Und ansonsten, also vielleicht hatte die ARD gerade kein Highlight da um die Uhrzeit, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, also wirklich nicht.
Wird das live übertragen?
Ich weiß es nicht, das war jetzt eigentlich nur Spaß. Ich muss sagen, ich schaue es mir halt dann auf den üblichen Bezahlsendern, weil sonst tut man sich eh schwer, immer alles mitzukriegen, muss ich sagen.
Ja, es ist halt schade, weil du halt auch siehst, gerade das letzte Auswärtsspiel, das die FC Bayern Frauen bestritten haben beim ersten FC Köln, im Rheinenergiestadion zu Köln vor knapp 36.000 Zuschauern an einem Sonntag um 14 Uhr. Und das war, also no offense, aber das war gegen Köln. Also wenn es eine Partie gibt im deutschen Frauenfußball in der Liga, die absolut eigentlich elektrisierend ist, dann ist es ja wohl Wolfsburg gegen Bayern.
Also ZDF überträgt es, ich habe gerade geschaut. Wäre auch komisch gewesen, wenn sie es nicht übertragen hätten. Ich finde es trotzdem schwach.
Ja, aber das ist das ist dann der Grund. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ZDF halt vielleicht keinen anderen Sendeplatz angeboten hat. Und dann haben sie sich danach gerichtet. Ich meine,
live. Weil danach kommt wahrscheinlich der Bergdoktor oder was weiß ich was.
Genau. Keine Ahnung. Live-Übertragung vom Frauenspiel in Öffentlich-Rechtlichen ist natürlich vielleicht trotzdem besser, oder da würde ich vielleicht die Uhrzeit auch schlucken als Verantwortlicher, weil wenn du sagst, du spielst dann um 19 Uhr, wo es vielleicht für Stadiongänger besser wäre, aber und keine Live-Übertragung am Fernseher, ja, also ich glaube, dass das schon einmal die Bekanntheit pusht oder dass viele, viele mehr das Spiel dann sehen am Fernseher wie die, die ins Stadion gehen. Deswegen, also
ja, schon,
ich kann es nachvollziehen.
Das Argument kann ich komplett nachvollziehen. Auf der anderen Seite kannst du nicht mal sagen, der Frauenfußball ist auf einem guten Weg, mehr Respekt und mehr Anerkennung zu bekommen. Und dann sagst du, was, die Frauenmannschaft, naja, 5:05 am Freitagnachmittag passt, kämst du bei der Herrenmannschaft nie drauf. Du würdest nie sagen, FC Bayern empfängt jetzt, keine Ahnung, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, BVB, ja, machen wir doch mal unter der Woche am Nachmittag.
Aber Tom, also, das ist jetzt eine reine Spekulation von mir, dass ZDF keinen anderen Sendeplatz freut oder so. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so ist. Und ja, also, das ist live übertragen. Alex, war das in der Vergangenheit schon mal der Fall, dass ein Bundesliga-Spitzenspiel der Frauen live im TV übertragen worden ist?
Ja. Echt? Öfter, ja.
Nicht bloß DFB oder Champion? Nee,
schon auch. Und deswegen finde ich es eben so komisch, dass, also schon auch Sonntagnachmittag auch auf ZDF oder ARD dann oder dann halt auf BR oder so zumindest noch, also auf jeden Fall in den öffentlich-rechtlichen. Man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man es dann frei zugänglich anschaut.
Es erinnert mich so ein bisschen an die Fußballspiele meiner Kindheit und Jugend von den U15-Nationalmannschaften. Die sind nämlich dann einmal live übertragen worden um 14 oder 15 Uhr. Habe ich mal geschaut, Stadion war immer voll vor jubelnden Kids. Da haben irgendwelche Schulen aus der Umgebung dann Freikarten bekommen und haben das Stadion gefüllt. Aber so kommt mir das vor, irgendwie so ein bisschen.
Ja. Ja, wie auch immer. Ich bin da kein Fan davon. Aber gut, die folgenden Spiele sind dann ja zu etwas normaleren Fußballzeiten, eben das Champions League Viertelfinale gegen Lyon eben am Dienstag um 21 Uhr. Was schon
mindestens genauso bescheuert.
Ja, aber irgendwie Champions League 21 Uhr, das ist gefühlt für mich normal.
Ja, für dich und für mich auch, aber wenn ich 12-jähriger oder 11-jähriger Fußballfan bin oder Mädel bin, die ihre Idole anschauen will, dann ist das natürlich ein No-Go.
Gut, aber die splitten sich ja. Also da ist er dann auch wieder 50-50. Die deutschen Mannschaften, glaube ich, spielt einer wieder eher.
Wolfsburg spielt am Tag drauf um 6:45.
Ja, genau. Also und ich denke, dass ich habe mir noch gar nicht angeschaut, wie es dann nächste Woche, die Woche drauf ist.
Aber warum das dann wieder? Also warum sind da unterschiedliche Anstoßzeiten?
Das ist wie bei den Männern auch in der Champions League. Das ist schon immer so. Die spielen immer eher und die anderen spielen später. Vielleicht auch, dass man sich beide Partien anschauen könnte. Ich weiß es nicht, aber...
Es ist bei den Männern auch, jetzt mal saublöd fragen, aber ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen.
Ja, weil du immer nur die Spiele von einer Mannschaft anschaust.
Das stimmt.
Schon bei den Männern auch.
Stimmt, ja. Schau immer bloß die Spiele von Dortmund an.
In der zweiten Liga gibt es keine Champions League.
Aber wir haben noch ganz kurz bei der Champions League. Die Paarungen da sind eben Bayern gegen Olympique Lyon im Viertelfinale. Wir haben Real Madrid gegen Arsenal. Wir haben Manchester City gegen Chelsea, also ein englisches Duell. Und wir haben den VfL Wolfsburg gegen den FC Barcelona. Ich bin jetzt im europäischen Frauenfußball nicht so gut bewandert. Aber da sind schon so ein paar Kaliber dabei, würde ich mal sagen.
Ich würde jetzt einmal sagen, es wäre keine Überraschung, wenn beide deutschen Mannschaften nach der Runde dann raus sind.
Ja, Barca immerhin Titelverteidiger.
Ja, und Olympique Lyon ja auch Finalist und oftmaliger Sieger.
Rekordsieger.
Und von dem her.
Arsenal hast du vorher schon gesagt. Arsenal war die letzte Mannschaft, gegen die Bayern Frauen verloren haben.
Ja.
Aber im Hinspiel gewonnen.
Eben, also da weiß ich es nicht. Und Real Madrid hat jetzt auch ein Klassiko gegen Barca, glaube ich, schön verloren. Also dies kann man jetzt, also da ist das Niveau natürlich
nicht so. Also du meinst, so Real gegen Arsenal ist trotzdem Namen noch eins der schwächeren Viertelfinale?
Ja, Arsenal wird das, denke ich, gewinnen. Real war jetzt auch, ich glaube, die Melanie Leupolz habe ich letztes Mal gehört, die hat auch erzählt, dass die Bedingungen halt für die Frauen im Verhältnis zu englischen Mannschaften und auch teilweise zu Deutschland halt einfach in Madrid noch extrem schlecht sind, dass da dieses spanische Machotum da scheinbar auch noch sehr herrscht und dass sich die Damen dort extrem schwer tun. Und ich denke, das wird nach der Phase für Real auch beendet sein.
Aber ist nicht so, also weil du sagst, spanische Machotum, Barca dagegen?
Die machen das klüger, würde ich jetzt mal behaupten. Auch
was, als die Machos mit den Stadion?
Das sind ja keine Spanier, sondern Katalonen.
Ich weiß auch nicht. Ja, genau. Da geht es, glaube ich, eher um die Führungsriege.
Wahrscheinlich.
Und die muss da noch sehr konservativ eingestellt sein in Spanien. Und das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiter. Thema ist dort scheinbar sehr stark vertreten.
Ist das ja quasi bayerisch?
Ja, oder ich weiß es nicht.
Wenn man das nie so gemacht, kann es ja jeder kommen.
Vielleicht ist auch die örtliche Nähe zum Rubiales und dem Verband, ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich ein eigenes Fass, das man da aufmacht. Es ist auf jeden Fall so, Barcelona investiert mehr, Barcelona hat den besseren Kader, Barcelona hat die besseren Anlagen.
Das heißt, Barcelona wäre für dich gegen Wolfsburg auch klar im Vorteil.
Definitiv.
Aber so klar, dass von vornherein entschieden ist, oder glaubst du, dass Wolfsburg da trotzdem ein Wörtchen mitreden kann?
Ich glaube, dass Wolfsburg nicht klein beigibt.
Weil ich sage jetzt mal so, die Paarungen, die haben sie mit Sicherheit in sich und Bayern gegen Lyon, ja klar, aber ich muss da immer wieder den Quervergleich machen mit den Männern. Da ist ja auch so, ab dem Viertelfinale, da kann dann alles passieren. Ich meine, jetzt die Herren Inter Mailand, ja, da kann man schon mal verlieren oder man kann auch mal gewinnen. Und sind nicht trotzdem diese Mannschaften im Viertelfinale so auf Augenhöhe irgendwo, dass halt alles passieren kann? Oder siehst du schon solche Mannschaften wie Lyon oder Barca klar im Vorteil?
Rein vom Bauchgefühl würde ich sagen, dass sich Bayern eventuell gegen Lyon leichter tun würde, als sich Wolfsburg gegen Barca tut. Mhm. Ich glaube aber, dass Barca trotzdem jetzt da nicht kommt und Wolfsburg abschießt. Mhm. Und was ich glaube, ist, dass es halt sehr vom Hinspielergebnis abhängt, wie die Mannschaften sich da präsentieren, weil ich das Gefühl habe, im Frauenfußball ist es so, dass die Heimmannschaften meistens ihre Spiele gewinnen. Und wenn du halt im Hinspiel schon ein knappes Ergebnis hast als Heimmannschaft und im Rückspiel dann quasi auswärts ran musst, tust du dich nochmal schwerer, rein vom Bauchgefühl her. Wobei ich jetzt auch das, ich würde es jetzt auch nicht unterschreiben, dass Bayern gegen Lyon sich unglaublich aufzaubert, weil bisher haben sie sich ja gegen französische Mannschaften immer schwer getan. Also es war ja, glaube ich, immer Paris Saint-Germain. Und mal schauen, Olympique Lyon ist halt eine erfahrene Mannschaft. Du hast Jennifer Maruschander noch im Kader. Du hast die Sarah Debritz natürlich als Ex-Bayern-Spielerin dabei. Dann hast du Wendy Renard, die wirklich einen Haufen Europameisterschaften, Champions-League-Spiele und WMs am Buckel hat. Und dann hast du also junge, spritzige, wie die Carpenter und so. Also es ist natürlich schon auch eine Mannschaft, die sehr viel Qualität hat. Das ist die Champions League, das sind die letzten Mannschaften, die da noch dabei sind. Also von dem her, es wird kein Selbstläufer und ich glaube, dass es sehr schwer wird für die deutschen Teams. Also mit Real Madrid hätte man natürlich ein leichteres losziehen können beispielsweise.
Was ist denn von den englischen Teams zu erwarten, also Manchester City und Chelsea?
Chelsea hat halt brutal eingekauft. Die haben ja den teuersten Transfer gemacht. Im Winter.
Ein Zitat, das man seit Jahren und Jahrzehnten sagen kann.
Die haben mit Naomi Girma aus der NWSA aus Amerika geholt. Das ist natürlich schon ein Zeichen, dass man das setzt. Das ist mit einer der besten Innenverteidigerinnen. Und dann haben sie von Barcelona natürlich auch zwei englische Nationalspielerinnen geholt. Die Lucy Bronze und die Kira Walsh. Wobei bei der Walsh bin ich mir gerade nicht sicher, ob sie sich nicht verletzt hat. Aber selbst allein diese zwei, dann die Girma, das sind natürlich Namen. Eine Sam Kerr sollte mittlerweile, glaube ich, auch wieder fit sein. Das sind natürlich schon krasse Spielerinnen, die du dann bei Chelsea auch hast. Da weiß ich nicht, die hatten die letzten Jahre irgendwie immer nicht das letzte Quäntchen Glück oder keine Ahnung, ob es dann doch zu viele Ego-Shooter waren, wie bei den Herren auch. Aber insgesamt kann man da schon was erwarten. Ich denke, mehr als von Man City. Also ich denke, dass Chelsea da definitiv in der Favoritenrolle ist.
Also Favoriten für dich sind dann auf jeden Fall Arsenal, Barcelona, Chelsea und bei Bayern Lyon.
Ich würde fast sagen, Lyon hat da halt auch mit der Erfahrung, die sie halt einfach im Mittelfeld haben, ein bisschen
die Nase vorn. Immer so pessimistisch.
Ja, Alex. Ich freue mich umso mehr, wenn es klappt.
Es wird eine Trippelsaison, sagte Stefan Buane.
Da bin ich jetzt. Also,
könnte eine werden.
Wenn es das, dann kaufe ich mir das Jubiläumstrikot. Okay. Und zieh es auch freiwillig an.
Na, das ist ja jetzt Ansporn für die FC Bayern Frauen.
Das ist das Ansporn für uns, hier die diese Wette einzugehen.
Die Alex Maul kauft dann ein Trikot.
Nee, das ist Alex mir dann Maul. Egal, aber hier im Haus, glaube ich.
Ach, nee, aber nochmal. Also
nee, ich glaube nicht, dass sie es schaffen, Punkt.
DFB-Pokal-Gewinners, bin mir sicher. Es sind nur zwei Spiele. Das muss klappen, so.
Oh. Punkt.
Punkt.
Gute Ansprache, Punkt. Stefan.
Nee,
per also, Talk.
Ja, aber es ist also wirklich.
Alex Strauß wird es auch nicht anders machen. Der wird reingehen und sagen: Ja, gewinnst es. Punkt.
Ja. Naja, wenn du dir das anschaust, dass gegen Hoffenheim und Bremen in der Liga auf jeden Fall gewonnen haben, souverän gewonnen haben, und der HSV ist zweite Liga. Also nichts gegen die zweite Liga, aber es ist halt einfach ein Klassenunterschied, das ist so. So, und Bundesliga, ja,
nochmal. Ja, Hoffenheim hat natürlich auch Wolfsburg rausgeschmissen im Viertelfinale. Bremen hat Leverkusen rausgeschmissen. Also die sind da jetzt schon nicht ohne Grund im Halbfinale.
Aber wir sind ja der FC Bayern.
Ja, ah, natürlich.
Hoffenheim hat halt für mich auch einfach so dieses auch krasse Teamgefüge. Die hauen sich dann vor allem, wenn es bei sowas um alles geht, nochmal voll rein, logischerweise. Und ich finde die auch grundsätzlich von, was die Spielerinnen haben, eigentlich interessant. Ich dachte eigentlich, dass die weiter oben mitspielen, auch die Saison. Alleine Selina Cerci, was die halt am Ball kann und wie schnell die ist und wie torgefährlich eigentlich auch. Und auch eine Julia Hickelsberger, die die erste Halbzeit gegen die Deutschen auch sehr gut gespielt hat, finde ich. Da merkst du schon, dass da Qualität im Kader auch vor allem offensiv vorhanden ist. Und
aber ein Satz fürs Phrasenschwein schon wieder. 11 gute Spielerinnen machen keine Mannschaft.
Keine ja, aber gute das kannst Mann, du bei den Bayern auch sagen. Ich bin da mal gespannt.
Die ja, aber die Bayern performen doch, Leute. Hey, ein Spiel verloren, zwei unentschieden. Die performen
ja,
doch ohne
Bayern Ende. Ja, Bayern finde ich.
DFB-Pokal durchmarschiert, Champions League im Viertelfinale. Also was wollt ihr noch mehr?
Ich finde, dass sie manchmal richtig gut spielen und dann sind Spiele dabei, da denke ich mir, was macht ihr? Also und dann können sie froh sein, das war vor allem also erste Saisonhälfte wieder. Klar waren die dieses Jahr auf jeden Fall mehr im Flow als letztes, aber ich muss sagen, oft ist halt auch diese Standardsituation, die halt einfach haben, die sind bei Ecken und Freistößen so unglaublich stark. Das rettet ihnen also so oft, denke ich mal, überhaupt das Spiel, weil das auch so immer oft dieser Gamechanger ist, der das Ganze dann irgendwie ein bisschen so zum Knacken bringt. Oder wenn es halt wirklich nicht läuft, dann kommt irgendwie noch so ein Halbschuss von Caro Simon von der linken Seite und irgendeine steht dann vorne drin und hält den Kopf hin. Und dadurch sind die auch irgendwie so stark. Natürlich kann man es auch sagen, das kommt durch die Arbeit und das Talent, das die auch haben. Aber insgesamt, es ist nicht immer alles so viel Gold, was glänzt. Also ich habe mir spielerisch bei dem Kader, den sie haben, teilweise auch ein bisschen mehr erwartet.
Aber Alex, ganz ehrlich, jetzt mal wieder den Vergleich ziehen zu den Männern. Was haben wir die letzten Jahre, Jahrzehnte teilweise für Top-Spieler gehabt und was war es manchmal für ein Gewürge, das anzusehen dann? Und das war halt reiner Ergebnisfußball. Du hast halt die Spiele dann gewonnen. Ich weiß noch, Hitzfeld-Ära, da war doch, also die haben sich ja da wirklich Last-Minute-Siege und so weiter. Da ist ja der Begriff der Dusel-Bayern aufgekommen. Und warum soll es da anders sein? Also ich finde da, das ist zu viel verlangt. Ich kann nicht erfolgreich spielen und gleichzeitig immer gut. Also man kann es ja, aber da brauchst du schon, ich erinnere mal an Real Madrid, weil sie da alles zusammen gekauft haben, was und Stars, die haben auch nichts gerissen.
Ja,
also es ist schwierig, da immer dann richtig zu performen. Ich finde halt, Fußball ist Ergebnissport. Phrasenschwein.
Heute müssen wir es aber krachen lassen.
Ja, und wenn dann Zählbares rauskommt hinten, dann ist, finde ich, okay. Und nochmal, wenn du dir die komplette Saison, alle drei Wettbewerbe anschaust, finde ich, dass das bisher tipptopp ist.
Ich glaube, dass bei Ihnen jetzt zum Saisonendsport halt auch voll auf diese Belastungen, auf die Kaderstärke ankommt, weil, und das hast du bei Frankfurt und bei Wolfsburg dann genauso, weil du halt einfach Spielerinnen brauchst, die einfach fit sind. Wenn du jetzt sagst, im Mittelfeld fallen dir eine Lohmann und eine Zadrazil auch noch aus durch muskuläre Probleme jetzt immer wieder. Und dann müssen eben Spielerinnen die Verantwortung übernehmen, die es eben noch nicht so gewohnt sind, musst du halt schauen, dass du die relativ schnell an dieses Niveau und die Erwartungen halt einfach gewöhnst. Und das hast du auch vorne, eine Lea Schüller war die ganze Hinrunde gefühlt nicht fit. Da hast du halt immer noch diesen Damjanovic-Sprecher, der das halt einfach lösen kann, von dem der Tom sehr großer Fan ist.
Großer Fan von ihrer Spielweise.
Und ich denke, dass da jetzt aber auch, ich weiß gar nicht, ob sie es auch unbedingt auf die Saison so anlegen, weil wenn ich mir so die Verlängerungen anschaue, die sie jetzt in letzter Zeit hatten, was, denke ich, auch ein bisschen Ruhe reinbringt, weil die Spekulationen, dass Clara Bühl am Ende der Saison Vertrags...
Wollte ich hier darauf hinweisen, diese Vertragsverlängerungen. Clara Bühl war ja immer wieder mal im Gespräch, dass sie nach Barcelona wechselt, hat jetzt verlängert bei Bayern. Hattest du das so erwartet?
so, also ich kann es jetzt persönlich nicht, aber wenn man es jetzt so in Interviews sieht oder man sie so reden hört, dann hat man schon das Gefühl, auch in der Bayern-Doku, egal ob es jetzt die neue oder die alte Staffel ist, fühlt sie sich in München, denke ich, schon wohl. Hat ja da auch, glaube ich, ihren Partner mit dabei. Ich weiß nicht, was der macht, aber das sind natürlich Faktoren, die mit reinspielen. Und dann spielt sie da natürlich auch mit Spielerinnen zusammen, die sie halt auch schon aus Freiburger Zeiten lange kennt. Also man würde schon sagen, diese ganze Mannschaft wirkt teilweise schon sehr wie eine Familie einfach. Und ich denke, dass da bei ihr sowas auch einen großen Faktor spielt. Vielleicht nimmt sie auch die 2 Jahre noch mit und probiert es dann im Ausland.
Gut, ich meine, die ist 24.
Also ja. Die ist noch so jung, aber egal, wo die gerade spielt, bei Bayern oder in der Nationalmannschaft, wenn die sich nicht verletzt, die ist einfach top. Gefällt mir auch sehr gut. Und dann hast du noch eine Julia Quinn, die verlängert haben. Also es ist ja nicht nur sie und natürlich macht es dann was aus. Also
aber ich kann mich schon erinnern, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gerede, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da hast du, glaube ich, auch so ein bisschen prognostiziert, dass sie trotzdem geht. Die Bühl, weil es halt extrem umworben war, weil sie nicht klar entschieden gehabt hat. Und ich glaube, das sind jetzt schon klare Zeichen innerhalb des Kaders. Und das kann natürlich schon auch so eine gewisse Auswirkung, finde ich, auf die Leistung dann haben, wenn die Spielerinnen sehen, okay, wir können da gemeinsam was schaffen. Und das ist insofern ein Zeichen, dass halt dann vielleicht auch junge Spielerinnen wie jetzt die Alara verlängern. Ich nenne sie jetzt ganz bewusst Alara, weil sie ja ihren Trikotnamen geändert hat. Also die Schädler aus nachvollziehbaren Gründen, weil eben ein böser Name in ihrem Nachnamen mit drin steckt.
Außerdem habe ich nie gewusst, wie man den ausspricht. Deswegen bin ich total froh, dass wir jetzt nur noch Alara sagen müssen.
Ja, nee, aber da haben wir ja, glaube ich, auch schon drüber gesprochen gehabt. Und ich glaube, sie hat es in der Nationalmannschaft und bei Bayern hat es jetzt Alara am Trikot stehen. Aber Top-Talent, eines der Top-Talente mit 18 Jahren, hat jetzt auch bis 2027 verlängert. Und ich glaube, wenn die natürlich sieht, dass solche gestandenen Spielerinnen wie die Clara Bühl verlängert, dann ist für so eine junge Spielerin womöglich auch leichter zu sagen, okay, ich verlängere mal.
Ja, also man hat insgesamt die Saison, Damjanovic hat verlängert, Gwin hat verlängert, Bühl hat verlängert, Alara hat verlängert, gut, Lohmann hat letztes Jahr verlängert und dann hast du noch eine Lena Oberdorf, die bis 2028 sowieso Vertrag hat und von dem her auch eine Kett, eine Franzi Kett, die ja auch eigentlich als Nachwuchstalent gilt, das ist so der Pechvogel, finde ich, der immer noch ein bisschen mitspielt. Das sind natürlich schon Namen, die auf jeden Fall die nächsten 2 Jahre da extrem präsent sein werden. Ich weiß auch nicht, eine Jule Brandt nicht halt einfach auch ins Ausland gehen wollte und man sich deswegen auch mehr drum bemüht hat, eine Clara Bühl noch mehr zu halten. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke schon, dass da innerhalb der Mannschaft auf jeden Fall was zusammengehen wird die nächsten Jahre und was vorwärts gehen nochmal. Also wenn man sich das anschaut, vor allem sind es alles sehr junge Spielerinnen, bis auf paar Einzelne, die jetzt halt die Erfahrung einfach mitbringen und sicher wird sich da im Mittelfeld auch irgendwann was ändern, wenn eine Zadrazi mal weg ist, die jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht hat. Und ich glaube schon, dass man da sagen kann, insgesamt ist das eine langfristige Planung und nicht nur eine auf 1-2 Jahre.
Also den Eindruck hat man auch, du hast es vorhin schon so im Halbsatz erwähnt, wenn man sich diese Doku anschaut, also egal ob die zur letzten Saison oder die aktuelle jetzt, und dann schon das Gefühl, dass das ein Prozess ist, der sehr bewusst gesteuert wird, eine Entwicklung, die sehr bewusst gesteuert wird mit einem klaren Ziel, nämlich auch im Frauenfußball einfach in Deutschland auf jeden Fall die klare Nummer 1 zu sein, aber auch in Europa immer bei den Top-Teams auf Augenhöhe mitmischen zu können. Ja, und dass diesem Ziel eigentlich alles unterworfen wird. Und da hat man das Gefühl, dass das wirklich ein relativ professionell und was man so von außen wahrnimmt, einigermaßen harmonisch moderierter Prozess ist. Gut, komplett harmonisch geht, glaube ich, nie im Profifußball. Aber das ist schon, und auch diese Kombination, die man da immer hinlegt, dass man sagt, auf der einen Seite habe ich eine Alara, auf der anderen Seite hole ich eine, keine Ahnung, eine Pernille Harder. Also diese Kombination aus eigenen Talenten und Topstars.
Ja.
Ja, mit dem Begriff eigene Talente tue ich mich bei Bayern immer sehr schwer.
Ja, oder halt Talente, junge
Talente.
Junge Spielerinnen, die noch nicht ausgereift sind, die nur in der Entwicklung stehen und so. Das ist ja trotzdem, also das läuft ja bei jeder Profimannschaft anders. Also den Idealfall, dass du jemanden, keine Ahnung, wie bei den Männern Thomas Müller schon seit der D-Jugend gehabt hast, das gibt's ja heutzutage kaum mehr. Nee. Aber wenn du einfach als Verein frühzeitig Talent erkennst und zum Verein holst, dann machst du das halt meistens so, dass du nicht viel bezahlen musst dafür. Und wenn sich das dann top entwickelt, eben mit erfahrenen Spielerinnen, die du dazu holst. Also das gibt es eigentlich nichts Besseres, meiner Meinung nach.
Scheinbar klappt ja auch das Scouting ganz gut. Also eine Tanikawa mit 19 hat jetzt auch schon gute Spiele gemacht.
Hat eigentlich da der Max Eberl auch die Finger mit im Spiel bei den Vertragsverlängerungen? Weil mir wäre jetzt so gewesen, dass ich jetzt die letzten Tage was gelesen habe, dass der Eberl da auch mitmischt oder so. Oder ist der rein für die Männer zuständig? Weißt du das, Alex, wer da für die, haben die eine eigene sportliche Leitung
so
dann?
So wie ich das verstanden habe, sind da eigentlich die
Bianca Rech halt, oder?
Ja, und die Tanja Wörle, die Schwester von Thomas Wörle, der jetzt leider bei Ulm ein trauriges Ende gefunden hat. Und die Nicole Reuser, glaube ich, ist da auch noch im Hintergrund mit dabei, ehemalige Spielerin. Weiß aber nicht, inwiefern die nicht mehr in Unterhaching zu tun hat oder ob sie da noch ist.
Aber ist also, er nicht als Sportvorstand ist er mittlerweile, oder, Eberl? Oder ist er, also vom Bratzer war es doch so, der war doch erst sportlicher Leiter irgendwie und dann war der Sportvorstand, haben sie die Vorstandsriege mit aufgenommen.
Ich glaube, dass das bei der Maler groß der Fall war, die haben sehr verlängert und ich denke, das war eher ein symbolischer Wert, dass er sich damit draufgesetzt hat auf den Tisch.
Sportvorstand, ja, ist ein offizieller
genau,
Titel.
Im Zuge dessen. Gell?
Nee, ich glaube, das war wirklich so nach dem Motto, egal was jetzt mit dir ist, du hast die Unterstützung vom kompletten Verein, wir tragen das Finanzielle und die Männerabteilung ist da total dafür und wir sind ein Herz und eine Seele mit allem drum und dran. Also ansonsten denke ich, mischen die sich da nicht groß ein.
Apropos, gibt es da was neue Erkenntnisse, gibt es da was Neues? Also die Mala Groß, kann man ja sagen, die ehemalige Stammtorhüterin, die ist ja, wann war das? Ende letzten Jahres an Krebs erkrankt. Bösartiger Tumor, ist operiert worden. Ist aber jetzt mittlerweile schon wieder zurück im Training.
Sie war im Trainingslager dabei, Montag die Doku geschaut direkt. Glaube ich, was hat sie gesagt? Krebs oder Tumor an der Mandel direkt. Und jetzt hat sie ja schon Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht, wechselt sich da, glaube ich, dann mit der Anna Wellmann gerade ein bisschen ab in der zweiten Liga und ist jetzt da, glaube ich, ganz gut reingekommen. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, aber ich denke, dass die Mamutovic jetzt aufgrund der Spielpraxis, die sie jetzt hat, wahrscheinlich die Saison fertig spielen wird.
Sie macht ja gut.
Ja, und dann muss man nächstes Jahr schauen, die Große hat einen Vertrag bis 26, die Mamutovic bis 27, die eine ist 23, die andere 21. Also sie haben sich ja zwei Top-Torhüter-Talente geangelt. Wie das dann ausgehen wird, wird man sehen. Man wünscht natürlich der Maler Groß gesundheitlich das Beste.
Die Mamutovic ist doch dann auch gleich für die Nationalmannschaft nominiert worden.
Die war davor schon immer im Kader dabei, als sie bei Duisburg war auch schon eigentlich immer so in dieser Torwartriege dabei, die der DFB da gestellt hat, hinter der Berger. Und ich denke, das war halt dann eben dieses, sie spielt jetzt hat sie natürlich gegenüber der Groß gerade in dem Moment dann die Nase vorn.
Aber hat sie dann ja eine recht unglückliche Figur abgegeben? Ich glaube, war das nicht gegen Italien oder so, was das Spiel wieder aus der Hand gegeben haben? Da war, meine ich, die Mamutovic im Tor. Und soweit ich mich erinnere, hat es da ein paar unglückliche Situationen gehabt.
Ja, ist die Bühne jetzt nicht so gut, würde ich sagen. Sie hat, glaube ich, einen Rückpass direkt in den Fuß von den Gegenspielern gespielt. Aber grundsätzlich, ich meine, mit 21 trotzdem mal extrem gutes Torhütertalent. Ich denke jetzt auch, dass da bei ihr im ersten Schritt um den Stammplatz beim FC Bayern langfristig gehen wird oder beim anderen starken Verein. Und dann, denke ich, ist die Nationalmannschaft der nächste Schritt. Aber wie
schätzt du das jetzt ein, auch als Torhüterin? Also wenn jetzt die Groß wieder zurückkommt, dann hast du zwei potenzielle Nummer Einsen im Kader.
Ich kann es voll schlecht einschätzen, weil eine Maler Groß war für mich dadurch, dass ich ja jetzt schon länger die Bayern Frauen und das Torwartspiel verfolge, immer so eine Torfrau zwischen Genie und Wahnsinn. was ich jetzt
inwiefern?
Ja, die haut auch im Champions-League-Spiel gegen Barcelona in der Allianz Arena über den Ball drüber, beziehungsweise spielt irgendwie der Gegenspielerin den Ball in den Fuß und 10 Minuten später hält sie den Elfmeter. Also da ist halt einfach, das sind halt junge Spielerinnen. Ich denke, dass die auch noch nicht so eiskalt sind wie vielleicht die Herren in dem Alter und in dem Bereich, weil du da einfach anders passiert. Reinrutscht. Und das passiert dir auch, wenn du wahrscheinlich 30 bist noch eventuell oder andere verletzen sich beim Torjubel. Also kann alles passieren.
So, sowas soll vorkommen.
Der Titan hat auch schon beim, ich kann mich erinnern, in der Champions League, der Oli Kahn mal über den Ball drüber getreten und da ist er reingekullert.
Ja, er hat auch gegen Roberto Carlos schön einen Ball durch die Füße bekommen damals in der Champions League. War nach einem Freistoß 2003 oder 4.
WM-Endspiel und so weiter.
Ja, also das es geht ja auf jeden Fall, aber die ist schon gut. Ich denke, dass die, ich weiß es nicht, ich kann es echt nicht einschätzen, wer da jetzt insgesamt die bessere ist. Ich finde, früher war das halt irgendwie leichter einzuschätzen, welche Torhüterinnen in der Frauenbundesliga stark sind und welche nicht.
Man kann jetzt sagen, super, dass man zwei so Top-Torhüterinnen hat, oder man kann sagen, naja, es kann auch zu Schwierigkeiten kommen, wenn zwei super Talente aufeinandertreffen. So ein bisschen hauen und stechen um den Stammplatz. Hat man ja auch schon in der Vergangenheit oft miterlebt. Aber ich habe generell so den Eindruck, was man mit Blick von außen immer auf die Truppe drauf bekommt, dass die außergewöhnlichen Zusammenhalt haben. Also auch durch die Doku hat man es ja gesehen. Und ich kann mich jetzt erinnern, die Mala Groß hat auch irgendwie gesagt, dass jetzt während der Zeit hat sie auf jeden Fall, wen hat es da erwähnt, die Julia Quinn und noch eine Spielerin, die sich sehr rührend um sich gekümmert hätten. Und das ist ja mit Sicherheit im Profisport auch nicht selbstverständlich.
Nee, das definitiv nicht. Ich denke, das kann man aber auch einfach nicht vergleichen. Das sind ja jetzt auch noch, in Anführungszeichen, junge Frauen, die finanziell nicht so abgesichert sind wie die Profis in dem Alter. Die haben halt auch noch keine Familie, auch aus dem Grund, weil du halt einfach selber deinem Sport nachgehst. Du kannst da nicht irgendwie eine Frau mitnehmen, mit der schon mal Kinder kriegen, weil es ja quasi auch einfach aufgrund der finanziellen Sicherheit wahrscheinlich leichter ist, vielleicht dann eher eine Familie zu gründen und da irgendwie noch ein anderes Leben aufzubauen. Du bist schon hauptsächlich einfach in dieser Fußballer-Bubble. Und ich denke, dass sich das bei denen aufgrund der Ziele, die die haben, aufgrund der Wege, die sie wahrscheinlich alle irgendwo gegangen sind, das sind ja auch Spielerinnen, die kennen sich ja teilweise seitdem die, ich würde es mal grob behaupten, 14 sind, weil wenn du jetzt beim FC Bayern spielst, dann warst du wahrscheinlich in deinem Jahrgang mit 14 schon eine der besten Nachwuchsspielerinnen. Und dann, außer es gibt halt Ausnahmefälle, die sich verletzen, dann hängen die halt einfach bis zu 20 Cent aufeinander. Das hast du extrem bei
denen. Bei den Männern
aber
genauso. Bei den Männern genauso. Ich, wenn man das Trio oder Quartett anschaue, von Kimmich über Gnabry, der Süle war auch noch dabei, die spielen auch schon seit sie Kinder sind in irgendwelchen Auswahlmannschaften miteinander. Meistens haben sie immer alle beim VfB Stuttgart gespielt und die haben es dann sicherheitshalber gehen lassen.
Ja, das macht, finde ich, schon viel aus und bei denen merkst du es halt nochmal mehr. Also da ist halt der Zusammenhang, finde ich, extrem. Und man sieht es ja auch dann immer wieder, wenn halt dann Spielerinnen wieder aus anderen Städten kommen, dann ist das ja auch immer alles sehr herzlich oder man besucht sich gegenseitig. Gibt es ja auch so Urlaubsbilder von der Laura Freigang, die dann ihr ganzes Fotobuch damit füllen, mehr oder minder. Also man merkt schon, dass das nochmal was anderes ist, glaube ich.
Gut, dann vielleicht mit einem kleinen Blick auf die Uhr eine kleine Prognose. Erstmal, wie geht denn die Partie morgen aus? Das Spitzenspiel der Frauenbundesliga, Bayern gegen Wolfsburg. Stefan, du hast ein Triple getippt, also kann ja alles, was unter einem Kantersieg ist, eigentlich nichts, kein relevanter Tipp sein.
Tom, du hast es ja gesagt, wie viele Spiele haben sie jetzt gewonnen gehabt? 10? Bis auf die kurze Ausnahme mit Arsenal oder so. Wobei das, glaube ich, auch relativ unglücklich war, oder? Arsenal? Soweit ich mich erinnere. Egal. Sie sind auf jeden Fall in einem ziemlichen Lauf. Sie spielen zu Hause. Also machbar. Also natürlich wird es hart und wird Spitzenspiel, aber nochmal, wenn sie jetzt momentan in einer Ergebniskrise stecken würden, ich meine, sie haben ja November so eine kleine Krise gehabt, wo sie dann sehr viel unentschieden gespielt haben und auch verloren haben, aber momentan läuft es wieder ganz gut, also deswegen schaue ich da schon optimistisch drauf, dass sie das gewinnen. Was natürlich auch nochmal einen Push geben könnte gegen Lyon, für Lyon. Gegenpart, Alex?
Ich glaube auch, dass Bayern gewinnt. Ich überlege nur gerade, ich glaube, dass die Bernstein vielleicht trotzdem eins macht. Aber
du wirst gleich die Torschützinnen voraussagen.
Ich weiß nicht, ob eine Vigas dort ja mit dem Speed mithalten kann, muss ich sagen. Also das ist eine der besten Verteidigerinnen, die wir, glaube ich, in der Liga haben, mit die beste Innenverteidigerin. Aber wenn die einmal abdampft, dampft die ab. Und Jule Brandt ist auch nicht zu unterschätzen. Aber ich glaube, dass Bayern das trotzdem knapp gewinnt.
Wie schaut es denn aus in der Champions League?
Champions League ist halt immer, das ist irgendwo Glück, Tagesform, irgendwelche Kleinigkeiten im Spiel, bist schnell mit Gelb vorbelastet, kriegst womöglich, also man hat es ja gesehen, die Karten sind da schnell gezückt, kriegst schnell eine rote Karte vielleicht oder passiert sowas dann. Ja, deswegen ist ganz schwierig. Also ich glaube, dass es auf Augenhöhe ist. Ich glaube nicht, dass sie chancenlos hingehen, dass man von vornherein sagen muss, das ist eigentlich nur durch großen Zufall, dass alles stimmen muss an dem Tag. Ja, muss wahrscheinlich schon, aber ich glaube, dass die da schon mehr auf Augenhöhe sind. Und ja, ich sehe da jetzt einmal insofern optimistisch dem entgegen, weil sie momentan einen Lauf haben. Also warum nicht dann gegen Lyon gewinnen?
Ich glaube, dass zu Hause noch leichter wird gegen Lyon als dann auswärts. Ich würde es ihnen wünschen, dass sie weiterkommen, aber zu 100% sicher bin ich mir nicht.
Gut, aber das heißt, wenn ich das mal so zusammenfasse, sind wir eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt in unseren Prognosen. DFB-Pokal, auch wenn der Pokal seine eigenen Gesetze, Rhabarber, das Übliche, sind trotzdem die Chancen sehr hoch, dass sie durchmarschieren und dass sie das Ding am Ende holen. In der Liga haben sie eine gute Ausgangslage, wobei einiges schon von dem Spiel morgen abhängig wird. Hey, und Champions League ist halt dann auch immer so ein bisschen eine Lotterie. Du musst halt, wenn du an dem Tag einen super Tag, einen Sahnetag erwischt, kannst du halt auch Barca putzen. Wenn du an dem Tag einen schlechten Tag erwischt, ja, ich würde dann sagen, dann kannst du auch gegen eine schlechte Mannschaft verlieren, aber so eine richtig schlechte ist da ja jetzt eh nicht mehr dabei. Also das ist ja schon alles durchaus Kaliber. Aber ja, wunderbar. Dann haben wir das geklärt. Dann schauen wir mal, ob die Bayern-Spielerinnen sich an unsere Prognosen halten. Alex, von dir vielleicht noch ein kleiner Streaming-Tipp.
Oh ja. Wir haben jetzt hinsichtlich der EM schon mal einen Frauenfußball-Podcast gestartet, der einfach sich mehr mit der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt. Also wer will, gerne Frauenfußball-EM, das Update auch von Oberpfalz Medien gerne reinhören.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, belassen wir es für heute dabei und ich bin gespannt auf morgen.
Jo.
Ciao. Ciao, servus.
Ciao.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.